Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wieso werden junge Frauen im Design in Dänemark besser behandelt als in Deutschland? Was läuft in französischen Designschulen anders? Und wieso versammeln sich Leute auf Partys immer gerne in der Küche des Gastgebers? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe sprachen wir mit Philipp Thesen, dem Ex-Design-Chef der Telekom und Vordenker der digitalen Transformation. Die Folge hat viele HörerInnen inspiriert und zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Ganz im Sinne von Dieter Rams könnte man ja sagen, gutes Digital Design ist so wenig Digital Design wie möglich. Gerade darin liegt ja oft die Herausforderung der digitalen Transformation. Neue Technologien so zu nutzen, dass sie nicht nur dem Selbstzweck dienen, sondern dass die Menschen im Mittelpunkt bleiben. Corona hat mal wieder unsere Pläne etwas durcheinander gebracht. Die Schwestern der Hedebrücke, die wir für diese Woche angekündigt hatten, mussten kurzerhand krankheitsbedingt das Interview absagen. Und so haben wir die Aufnahme mit den beiden jungen Berlinerinnen ins neue Jahr verschoben. Dafür haben wir glücklicherweise das Gespräch mit der Produktdesignerin Tanita Klein vorziehen können. Sie hat in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich studiert und sie kann deshalb ganz gut Vergleiche anstellen zum Thema Designausbildung in den verschiedenen Ländern. Ihren Startup hat sie dann in Dänemark gegründet. Die von ihr entworfene modulare Küche Posy ist inspiriert von einer jungen Architektin in den 20er Jahren, die eine Küche für ein revolutionäres Projekt entwickelte, in der Mainmetropole schuf Margarete Schütte-Lehotzky für das massive soziale Wohnbauprojekt des sogenannten Neuen Frankfurt eine Küche, wie sie zuvor noch nie dagewesen war. Diese Küche sparte den Hausfrauen viel Arbeit, sie nutzte den knappen Raum in den kleinen Wohnungen optimal und sie war perfekt organisiert. Die sogenannte Frankfurter Küche schrieb bekanntlich Design-Weltgeschichte. Tanita Klein ging genauso radikal an die Aufgabe ran und sie entwickelte eine neue Küchentypologie. Dabei griff sie auf ihre Erfahrungen im Produktdesign, Innenarchitektur und experimenteller Innovationsentwicklung zurück. Aber auch auf Lebenserfahrung, nämlich dass bei einer Party die Leute irgendwann alle in der Küche landen. Warum das so ist, dazu nun gleich mehr.
Ja, heute sind wir mit Tanita Klein in Kopenhagen verbunden. Tanita, wie geht's dir denn?
Sehr gut, danke.
Ich bin sehr froh, dass es klappt. Wir haben das länger geplant und mir ist das Gespräch sehr wichtig aus vielen verschiedenen Gründen. Wir berühren ja eine ganze Reihe von Themen. Aber wir fangen einfach mal damit an. Wie bist du überhaupt nach Kopenhagen gekommen? Du bist ja über das IKEA Research Lab, glaube ich, da hingegangen. Aber wieso hast du das gemacht und was ist das?
Genau, also ich bin vor fast genau 3 Jahren sind es jetzt, also im Februar 2020, 6 Wochen vor Lockdown nach Kopenhagen gezogen, voller Motivation bei Space 10. Das ist die Residenz, eine Residency anzufangen und das ist die quasi das Research and Design Lab von IKEA. Es ist aber nicht direkt von IKEA, sondern extern. Also deswegen sitzt in Kopenhagen und nicht in Schweden. Und genau, da habe ich dann die ersten 6 Wochen sehr genossen in einem Space 10 Office. Das ist direkt in der Innenstadt von Kopenhagen im Meatpacking District. Super tolle Gegend dort, super inspirierend. Und dann nach 6 Wochen hieß es, bitte nicht mehr ins Büro kommen. War aber auch eigentlich eine ganz nette Erfahrung, weil Space 10 sowieso schon super digital ist. Das ist alles lief schon über Slack, Google Hangouts und Co. Also die waren eigentlich super drauf vorbereitet, ohne das zu wissen. Haben eine super Teambetreuung da. Es gibt extra eine Person, die sich um die Culture kümmert. Das war total toll. Also da gab es dann eine Person, die dann echt mindestens einmal die Woche gefragt hat, wie geht's dir mit der neuen Situation? Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und konnte dann trotzdem das Projekt toll abschließen, also mit einem tollen Team. Genau.
Ja, Das ist ja, du hast ja auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, über die verschiedenen Kulturen, denen man eben jetzt in Dänemark, in Holland, in Frankreich begegnet, auch im Verhältnis zu Deutschland. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber du hast ja insbesondere in einem Stylepark-Interview mal gesagt, wenn ich dich zitieren darf, in Deutschland gibt es leider immer noch Strukturen, in denen es nicht selbstverständlich ist, für seine Arbeit ernst genommen zu werden, vor allem wenn man neu und zudem eine Frau ist. Ich finde es ein sehr bemerkenswertes Zitat und würde dich einfach nochmal bitten, das zu kommentieren, also weil es ist eine sehr starke Aussage. Ja, sag mal was dazu.
Ja, also kommentieren ist vielleicht das Richtige, weil denn beantworten ist es schwierig. Also es ist einfach, ich denke mal aus meiner Erfahrung her, zum einen ist es ja so, dass wir, Also in Deutschland einfach Erfahrung gemacht, dass als Berufseinsteigerin, besonders als Frau in einem männerdominierten Beruf, als Design ist leider immer noch so, dass ich zum einen nicht ernst genommen wurde und auch nicht, also ich weiß nicht, ich kann jetzt natürlich nie den Finger drauf halten, ob es ist, weil ich jung bin oder eine Frau. Aber größtenteils hat man eben gesehen, dass Leute, die in meinem Alter sind und männlich, ernster genommen werden und auch Personen, die älter sind und männlich, noch viel ernster genommen werden. Also es gibt halt diese Hierarchie, vor allen Dingen im Berufsleben. Ich habe da auch einige Erfahrungen während im Studium gesammelt, vor allen Dingen den kulturellen Unterschied sehr gemerkt. Und ja, es ist deswegen für mich, war es jetzt kein genauer Grund, also es war jetzt nicht der Grund, warum ich nach Kopenhagen gekommen bin, aber ich denke, dass so nach der Zeit, nachdem ich jetzt hier gewohnt habe, doch ziemlich eindeutig sagen kann, es ist der Grund, warum ich geblieben bin und nicht mehr weggegangen bin. Ich bin einfach hier mit offenen Armen empfangen worden. Das ist mir so tatsächlich in Deutschland noch nie passiert. Also tatsächlich auch eine gewisse Förderung, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich werde als junges Talent viel mehr gefördert, in die Kreise einbezogen, in Projekte mit einbezogen. Meine Meinung ist wichtig. Ich habe was zu sagen. Und es hat natürlich macht das einen enormen Unterschied und hat mich natürlich motiviert, dann hier zu bleiben. Genau.
Ich meine, das ist ein Thema, das wir im DDC, vor allem auch die Women of DDC, ja sehr stark behandeln, auch mit ihrem Programm Learn and Burn, also die Förderung von jungen Frauen, um besser in den Beruf reinzukommen, genau aus den von ihr genannten Gründen, muss man das eben sehr ernst nehmen, dass sozusagen die Hälfte der Bevölkerung und eben der Mehrzahl der Designabsolventinnen schlechter behandelt werden als die anderen. Also das kann so nicht sein und darf auch nicht so sein. Aber was mir bei dir besonders wichtig erscheint, ist eben auch dieser Kulturvergleich dieser Länder. Das finde ich ganz gut, wenn du einfach mal so einen Kulturvergleich machst zwischen den Städten, in denen du jetzt warst und sagst, du hast in Offenbach ja studiert, an der HFG, du warst in Paris, in Eindhoven und bist jetzt in Kopenhagen. Also wenn man vergleicht, also wie wurdest du denn jeweils da aufgenommen, bevor wir auch zu deinen Arbeiten kommen? Aber dieser Kulturvergleich, der interessiert mich schon nochmal sehr.
In den verschiedenen Universitäten, richtig, ne?
In den verschiedenen Universitäten, das sagen, also wie geht man denn da miteinander um? Also das ist, wir haben ja mit der Stefanie Hobmeier eben auch eine dezidierte Design-Ausbildungskritikerin im Programm gehabt, die sich dem Thema ja auch mit ihrer Diplomarbeit gewidmet hat. Er sagt, das kann so nicht weitergehen mit der Designausbildung aus vielen verschiedenen Gründen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wie gesagt, bevor wir dann zu deinen Arbeiten kommen, was siehst du denn da? Also ohne jetzt da Personen zu nennen oder zu sagen, also das ist mir so individuell widerfahren, aber wirklich auf der Ebene des Kulturvergleichs.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich vielleicht nochmal kurz, um das zusammenzufassen. Ich habe ja in der HFG in Offenbach angefangen, Produktdesign zu studieren, bin dann nach 2 Jahren ins Auslandssemester nach Paris gegangen, also Frankreich. Und danach direkt nach Holland, nach Eindhoven und im Anschluss zur Schluss nach Kopenhagen. In Frankreich, interessanterweise, ist es auch noch sehr konservativ. Da ist sogar noch die Ebene der Sprache extrem. Also war auf jeden Fall eine kulturelle Schwierigkeit, also man ist mit Englisch überhaupt nicht weitergekommen. Und trotzdem muss ich dazu sagen, die NC ist das, die, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe in Paris, die ist extrem technologieorientiert und war vorne dran mit 3D-Drucken. Wir hatten auf jedem Stockwerk einen 3D-Drucker, haben Kurse bekommen. Und ich muss dazu sagen, ich wurde auch sehr gefördert. Da habe ich den Unterschied tatsächlich, überraschenderweise würde man jetzt von Frankreich denken, dass es da noch ein konservatives Frauenbild gibt, aber ich hatte eine extrem tolle Lehrbeauftragte, also Dozenten wie auch Professoren, die haben tatsächlich mich persönlich auch gefördert und das war sehr spannend, auch wenn ich dann natürlich französisch knallhart alles vortragen musste. Allerdings, interessanterweise, waren die Mitstudentinnen, Studentinnen sehr schwierig. Also man war als Auslandssemestergruppe extrem isoliert. Die Mitstudenten haben nicht gerne mit einem interagiert, zumindest am Anfang nicht. Wir waren sehr fremd, es war irgendwie sehr nicht so willkommen heißend. Irgendwann, als sie sich dann an uns gewöhnt haben, hatten wir dann auch Freunde gefunden, aber es hat echt ein bisschen gedauert. Aber danach waren es dann echt so Freundschaften, die wirklich auch nicht, also wenn man einmal das Herz erobert hat, dann bleibt es auch so. Genau, und dann in Holland würde ich sagen, die Holländer kennt man ja auch so als die verrückten Träumer mit den Visionen. Also man kennt es ja aus dem Design. Drogdesign ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also es sagt eigentlich alles, da ist Ironie dabei, da ist exzentrisch, alles ist erlaubt. Und ich glaube, so ist auch genau die Design Academy Eindhoven, orientiert sich ja auch genau an diesen Beispielen aus der holländischen Designgeschichte. Und von daher hat man einfach absolute Freiheit, je verrückter und außergewöhnlicher, desto besser. Was aber auch in die andere Richtung einen extrem hohen Leistungsdruck mit einhergezogen hatte. Das war schon sehr extrem. Ich bin ja quasi zur Hälfte eingestiegen und dann habe dann dort meinen Abschluss machen können. Aber es sind sehr, sehr viele auch im ersten Jahr ausgeschieden. Also es war wirklich so, am Ende des Semesters gab es die sogenannten Endterms, dann gab es Pass, 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 Fail, Pass, Pass. Also da wurde ein Name vorgelesen und dann, ob man durchgekommen ist oder nicht. Es war schon sehr stressig, muss man dazu sagen. Also ich glaube, die meisten Leute sind da mit einem Burnout rausgegangen und es ist eigentlich kein Witz, jetzt lache ich schon, aber es ist kein Witz. Viele haben damit zu kämpfen. Trotzdem hat's mal so mein Traum, so, also meine Visionen gefördert. Es hat mich extrem geprägt in meiner Identität. Also ging immer darum, dass man sich selbst als Designerin finden sollte. Und ja, in Kopenhagen, das kann ich jetzt eher aus der beruflichen Erfahrung sprechen. Es ist so, dass es ist auch ein sehr kleines Land, auch wie Holland. Auch eigentlich ähnlich wie Holland. Es wird sehr, sehr viel importiert, wenig exportiert, also wirtschaftlich gesehen. Das heißt, sie mussten von vornherein sehr offen sein für Äußeres, also für Import und nicht nur Import an Produkten, sondern auch an Personal, an Ideen, an, ja, also wirtschaftlich gesehen ist einfach ganz interessant. Es kommen sehr, sehr viele Firmen nach Dänemark. Gleichzeitig hat man ganz, also jetzt auch, es ist relativ einfach, ein eigenes Business aufzumachen, mal abgesehen davon, dass das Steuersystem unwahrscheinlich klar und toll strukturiert ist. Man muss viel zahlen, aber dafür kriegt man auch viel. Also es ist tatsächlich, finde ich, ein ganz guter Deal. Und es ist halt auch ganz schön, die Work-Life-Balance wird hier extrem ernst genommen. Was ich immer sehr witzig finde, ist, dass wenn ich nach Hause fahre, ich bin noch in meinem, deutschen, was auch immer, Trott drin, wenn ich um 6 Uhr Feierabend mache, ist hier die Hauptverkehrszeit schon vorbei. Ist kein Witz. Die meisten fangen zwischen 7 und 9 an und machen dann um 3, 4 Feierabend. Das ist echt erstaunlich, weil das kennt man so aus keiner anderen Großstadt, würde ich sagen. Aber es ist halt ganz viele Leute, also diese Freizeitgestaltung ist extrem wichtig. Es ist ein Land für Familie, Familien werden gefördert. Ja, es ist halt ein Sozialstaat auch, muss man auch dazu sagen, ja. Das sind so die großen kulturellen Unterschiede, würde ich sagen, oder Erfahrungen, die ich jetzt in den Ländern gemacht habe.
Das ist sehr spannend. Also wir haben im nächsten Frühjahr ja ein Gespräch auch mit dem Jens Martin Skibsted, also dem dänischen Designer und dem Leiter des dänischen Designzentrums Christian Basen vor. Also da nehme ich das mit, was du jetzt gerade gesagt hast und kann das eben auch als, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, also diese Betrachtung als Deutsche sozusagen nach Dänemark zu kommen und dann zu sehen, also wie das da vollkommen anders funktioniert, weil das Land, wie du sagtest, auch klein ist, hat es eine andere Kommunikation intern und es hat natürlich auch ein anderes Verständnis der Notwendigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich nicht isolieren zu können.
Wir haben heute einen kleinen Hinweis in eigener Sache. 266 weltverbessernde Projekte, ein Prozess. So heißt die Publikation zum disruptiven Wettbewerbsformat Was ist gut? Des Deutschen Designer Club. Auf 218 Seiten geht es um die Frage, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukünftige Lebenswelten und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen. Gezeigt werden alle 60 nominierten weltverbessernden Projekte und neben spannenden Beiträgen ist der gesamte Prozess des partizipativen Designwettbewerbs dokumentiert. Einen ersten visuellen Eindruck gibt es unter www.ddc.de. Das Buch kostet 21,40 Euro und mit dem Beitrag unterstützt ihr die weitere Arbeit an dem Projekt Was ist gut? Ihr könnt die Publikation einfach bestellen mit einer Mail an office@ddc.de.
Kommen wir jetzt mal zu dem Thema deines, also momentan wirklich relevanten Projektes, dieser Posse Kitchen. Zunächst mal ist so, dass du bezeichnest ja die Küche als eine Art mentale Oase. Und nicht nur als Funktionsort. Also das finde ich schon mal als Ausgangspunkt, bevor wir jetzt über das Projekt selbst reden, eine unglaublich wichtige Setzung. Wieso ist die Küche für dich eine mentale Oase und nicht nur ein Funktionsort?
Da gibt es natürlich nicht nur einen Grund. Es sind oft viele, es sind auch persönliche Erfahrungen. Und vor allen Dingen, zum einen würde man sagen, also als Studentin weiß man, dass die Party immer in der Küche stattfindet. So, warum? Ja klar, da gibt es natürlich Essen und Trinken. Aber es hat irgendwie auch immer so diese enge Raum, in den sich dann alle reinquetschen. Manche rauchen noch dazu und machen Drinks. Man kommt irgendwie immer ins Gespräch. Es ist so ein Ding, das, was mich immer fasziniert hat. Aber auch ganz normal, jeder kennt das, wenn man nach Hause kommt, sei es Familie, WG, oder was auch immer eine Konstellation man im Zusammenwohnen hat, es ist eigentlich immer die Küche, in der, wo man sich trifft und dann gemeinsam was ich Essen zubereitet. Oder eigentlich auch einfach manchmal nur abhängt, um über den Tag zu sprechen. Also das ist ja schon einfach ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem Alltagleben. Auch faszinierend. Ich glaube, jeder und jede hat eine Küche oder hat zumindest schon mal eine Küche genutzt. Also wenn im Vergleich zu anderen Gebrauchsgegenständen auch etwas Spannendes, wie ich finde. Das ist genauso wie mit dem Essen, das ist einfach so eine Überlebensnotwendigkeit irgendwoher, die man natürlich dann ausschmücken kann. Es ist ja auch bewiesen, dass Essen an sich auch halt eben dieses Wohlbefinden, Serotonin und also eben so stressreduzierende Hormone fördert, also wenn man einfach was isst, was einem sehr gut schmeckt, dann fühlt man sich einfach direkt besser. Ist einfach so. Das kann man natürlich, gibt es ganz, ganz viele Nuancen, was Essen angeht. Muss man auch dazu sagen, Kochen und Essen sind auch zwei verschiedene Bereiche, mit denen ich mich gerne beschäftige, weil natürlich ist die Küche größtenteils zum Kochen da. Manchmal isst man da drin auch, aber nicht immer. Das ist nochmal ein anderes Thema, also dann eben der Esstisch oder der Essbereich. Aber das Kochen ja, also es ist auch schön zusammen zu kochen. Man kann voneinander lernen. Auch toll. Was auch eine schöne Studie war, ich glaube, die kam vor allen Dingen zu Zeiten von Corona und Lockdown raus. Ich habe jetzt leider keine Quelle mehr, aber grundsätzlich ist ja Kochen etwas, was man relativ leicht lernen kann und wo man relativ schnell so ein Erfolgserlebnis hat. Also wenn ich mir was selbst zubereite, dieses Gefühl von, ich habe etwas selbst gemacht, das kennt ja jeder, also dieses so, oh toll, also ich habe was geschafft. Und das geht mit Kochen relativ vergleichsweise super simpel. Also man muss nicht unbedingt talentiert sein, um ein Ei zu kochen. Also es ist ein relativ, es ist jetzt sehr, sehr simples Beispiel. Aber das ist halt auch nochmal so ein Aspekt. Also das sind jetzt die ganzen mentalen Aspekte. Aber auch während der Homeoffice-Zeit, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, diese Essens- und Kochzeiten hatten ja auch irgendwie diesen Tag eingerahmt, ne? Also man hatte morgens, mittags, abends oder je nachdem, was für Routinen man hat, aber man kann sich das so an der Küche quasi als Zentralort so orientieren. Ah ja, da gehe ich hin, um kurz die Pause zu machen und irgendwie dem Ganzen zumindest so eine gewisse Normalität zu geben. Haben wir ja gesehen, wie viele auf einmal Hobbyköche geworden sind in der Zeit. Aber das ist auch einfach so ein, das sind die wichtigsten Aspekte, ja.
Ja, das finde ich aber wunderbar, weil du hast ja im Grunde jetzt in diesem, wie so eine Küchendefinition geliefert, wo die räumliche, die sachliche und die soziale Dimension der Küche aufgeschlüsselt wird, eben auch als niederschwelliges Befähigungsgemenge irgendwie, wo du einfach in was reinkommen kannst, in eine soziale Beziehung, also bei einer Party, eben in das Kochen durch diese Möglichkeit eben wirklich mit einem Eimer anzufangen. Und dann sind ja viele Interaktionen jetzt schon da drin gewesen. Und was du jetzt gemacht hast, also deine Küche, ist ja irgendwie zwischen dem, sag ich mal, Otto Eicherschen Küchenblock und der wandgebundenen Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky. Und das finde ich irrsinnig spannend, weil es eben Aspekte aus beiden so mal so Urmodellen zusammenführt, aber was ganz anderes macht. Beschreib doch einfach mal, was dieses... Man sehen kann man es ja eben auch in den Shownotes oder eben auch bei den in der Instagram-Vorankündigung für den DD-Cast. Aber beschreibt es doch mal von der Funktion her. Mhm. Also was das Ding macht und wie man damit interagieren kann in diesen von dir gerade genannten Situationen.
Ja, wir sagen, oder ich sage jetzt schon wir, weil es mittlerweile ja ein Team hinter Possi gibt. Also die modulare Küche heißt Possi von Possibilities übrigens.
Okay.
Oder It's My Possi, das sagt man auch im amerikanischen Englischen, ist meine Gang. Was ja auch diesen gesellschaftlichen Aspekt widerspiegelt. Also Possi, wir sagen ganz gerne, es ist ein modulares Möbel, das als Küche fungiert. Das heißt, ich habe damals bei der Konzeptentwicklung versucht, die Küche nicht als fest eingebaute, fast schon architektonisches Element zu sehen, sondern eben als Möbel. Weil wenn man einfach unsere Gesellschaft heutzutage anschaut, also es war so ein bisschen die Idee, wir verändern uns viel schneller. Wir möchten gerne, dass die Dinge sich eher an uns anpassen, anstelle, dass wir uns den Dingen anpassen müssen. Es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Aber im Prinzip war das die Grundidee. Was wäre, wenn eine Küche komplett flexibel und modular ist? Bedeutet, wir haben eine Reihe an funktionalen Modulen, zum Beispiel ein Spülenmodul, jedes Modul kann an ein festes zentrales Gerüst angeordnet werden. Die nennen wir Frame Units. Und ich habe halt die Freiheit, dieses Gerüst in die Mitte des Raumes zu stellen, aber auch eben an die Wand zu stellen. Und gleichzeitig kann das Ganze wachsen oder auch schrumpfen, wenn man möchte, wenn man eben umzieht. Das Ganze lässt sich vergleichsweise in der Küchenwelt sehr einfach zusammenbauen oder auch wieder abbauen. Die ganzen Korpusse und auch die ganzen anderen, unsere Frame Units, sind so konzipiert, dass sie eben zum Auf- und Abbauen geeignet sind. Also es ist jetzt nicht schlecht sagen, nicht eine IKEA-Küche, wo man nach zweimal auf dem Abbauen nicht mal vorankommt. Aber eben der Gedanke, dass ich auch die Küche nicht mehr exakt an den Raum anpasse, ist auch noch ein Punkt. Gibt mir halt eben die Freiheit, die Küche auch wieder mitzunehmen und in einen anderen in einen Raum, der anders gestaltet ist, auch wieder einzubauen, mit einer anderen Anordnung zum Beispiel. Genau. Und das Schöne eben, die Idee der Insel ist auch ein bisschen wieder die Idee der Küche als zentraler Ort des Wohnens. Also ich kann mir, also ein Punkt, der mich auch wirklich damals inspiriert und motiviert hat, war zu sagen, ich finde es ganz seltsam, dass wenn man zusammen kocht und man an der Spüle steht oder am Herd, dass man wenn man jemanden zu Besuch hat, dass man immer den Rücken zu dieser Person zudreht. Also ich fand es total seltsam, weil ja eigentlich das so ein gesellschaftlicher Raum, also so ein geselliger Raum ist. Und deswegen finde ich, es ist das Ideal der Posse, die Inselversion, die natürlich jetzt, nachdem wir haben Posse jetzt weiterentwickelt und eben auch angepasst, klar geht es nicht in jedem Raum, dann funktioniert es auch einfach manchmal als Wandlösung.
Ja. Aber da ist sie natürlich, wenn du jetzt denkst, also du hast diese statische Fragestellung, du hast dieses Framework genannt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, also wenn ich sage, ich habe so ein statisches Element, ich habe einen Knoten da drin, also einen Burkhard Leitner oder einen USM Haller basierten Knoten, oder was sind das für Knoten? Also wie wird es statisch zusammengehalten, das Ding?
Es ist super einfach. Also ich glaube fast, dass der USM Haller Knoten wesentlich komplizierter ist als meine Idee. Die ist eigentlich nur so Standard-L-Profile, gibt es in der Standard-Stahlproduktion, die an einem ausgelaserten Rahmen befestigt werden. Es gibt eine Stütze von Mies van der Rohe. Ich glaube, die ist im Barcelona-Pavillon verbaut. Das ist so alt. Wenn man sich davon die technische Zeichnung anschaut, da sieht man das eigentlich ganz schön. Also das ist eigentlich auch dieses Geheimnis von Posse eigentlich. Aber ich glaube, diese Zeichnung reflektiert diese Verbindung ganz gut. Also es sind wie also feste Stützen, die dann verbunden sind durch einen Rahmen. Und diese Stützen haben eben die Möglichkeit, im 90-Grad-Winkel zu wachsen.
Das muss man sich eher so vorstellen wie das FNP-Regal von Axel Fuhrfuß. So, das sind diese Steck- und Schiebeelemente, die dann so eine Statik tragen, als jetzt dieser Knoten, also den ich gerade zitiert hatte.
Ja, genau. Also ich würde, das ist eigentlich, wenn man 4L-Winkel aneinander setzt, dann kriegt man eigentlich eine ziemlich gute Statik hin. Ich bin eine Designerin, mir fällt es ganz schwer, Dinge zu beschreiben mit Worten. Ich brauche eigentlich immer einen Notepad und irgendwas aufzuzeichnen.
Ja gut, da kann man ja den Hörerinnen empfehlen, sich mal mit der Stütze, also dieser tatsächlich berühmten Stütze des Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe zu beschäftigen. Das war ja auch das Einzige, was von diesem Original noch übrig war. Diese verrosteten so Elemente, bevor der dann wieder aufgebaut wurde, hat man darauf ja sozusagen das... Das ist ein super spannender Punkt. Also sozusagen diese Statik da drin, die spielt natürlich eben auch eine Rolle für die Entwicklung dieser Posse im Raum. Also du hast ja auch erstmal als Innenarchitektin auch mal in einem großen Architekturbüro gearbeitet. Und was hast du denn da mitgenommen? Du hast ja eine sehr, sehr hochqualifizierte, logischerweise, Ausbildung jetzt und auch Abschlüsse. Und was ist dieser innenarchitektonische Aspekt in deiner Arbeit?
Die Arbeitserfahrung als Innenarchitektin war super hilfreich für mich. Also sehr, sehr funktionale Ausbildung. Also einfach ganz gnadenlos nochmal in ein neues Gewerk rein, sagt man ja auch so schön in der Architektur. Also von losen Möblierungen, die ich ja vorher größtenteils gestaltet habe, wie Tische, Stühle und so weiter, dann eben auch in feste Einbauten zu gehen. Also da habe ich dann auch angefangen, Küchen zu planen, die ganz klassisch fest eingebaut waren, Tresen, Einbauschränke etc. oder halt eben auch die ganzen innenarchitektonischen Elemente. Also einfach Farbkonzept, von Farbmaterialkonzept bis zur Ausführung, von allem ein bisschen was dabei. Musste mich tatsächlich in einem Projekt ganz, ganz viel auch mit den anderen Gewerken wie der technischen Gebäudeausrüstung, Statik, und so weiter auseinandersetzen. Habe ganz eng mit den Architekten an dem Projekt gearbeitet, um dann irgendwie bestimmte Grundrisse zu planen. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Auch Material, Kunde kannte ich, hatte ich davor natürlich auch schon, aber da gibt's ja, in Deutschland ist das Ganze eigentlich ganz schön. Es gibt immer irgendein Nachschlagewerk, welches Material für was am besten geeignet ist.
Das muss ich den Hörerinnen mitteilen, dass im Hintergrund der Neufert liegt. Von wegen Nachschlagwerk.
Ah ja, genau. Ja, der kommt eigentlich aus der Zeit, den kannte ich von meinem Studium noch nicht. Aber das war so, meine Kollegen und Kolleginnen waren immer so, ja, wenn du was nicht weißt, schlag doch beim Neufert nach. Und dann, seitdem ist mein Lieblingsbuch geworden. Also, weil der hat ja echt von vorne bis hinten die ganze Welt vermessen.
Ja.
Natürlich anfangs fraglich, weil ich glaube zu Beginn war das tatsächlich nur auf den durchschnittlichen Mann beschränkt. Mittlerweile in der neuen Auflage sind auch selbst eingeschränkte Personen berücksichtigt, wie Rollstuhlfahrer etc., weil es ist ja auch ein ganz großes, wichtiges Thema in Deutschland. Ne? Und ja, das sind auch Themen, mit denen ich mich dann im Architekturbüro viel auseinandergesetzt habe. Also die Richtlinien für Arbeitsbedingungen. Ich hatte ein gutes Fachjargon drauf, das habe ich alles wieder vergessen.
Okay, aber dann lass uns nochmal, weil wir ja auch schon bald zu Ende kommen müssen, einen Punkt oder zwei Punkte besprechen, die mir noch sehr wichtig sind. Du hattest ja vorhin gesagt, es ist ein Projekt, es ist ein Team. Und was ich jetzt über dich weiß oder was ich eben aus dem, was ich über dich lesen konnte oder auch aus unserem Vorgespräch ziehen kann, ist, dass du ja offensichtlich auch gerne in so kollektiven Strukturen arbeitest. Das ist das eine. Das zweite ist, du hast ja irgendwie ein Geschäft aufgemacht. Wie hast du diese Firma gegründet? Und welche Rolle spielt dieses Team dabei, sagen wir so, als kombinierte Frage?
Ich würde fast mit der zweiten Frage anfangen, weil sie sich noch ein bisschen mehr auf Posse bezieht. Thematisch, also klar, so war, ja, wie, das sagt bei mir übrigens auch keiner im Studium, wie man eine Firma gründet. Dabei ist übrigens ganz egal, in welchem Land, ich glaube, überall ist es genauso schwer, man muss von Null anfangen oder von minus 100 und alles neu lernen. Ja, man mehr oder weniger reingerutscht, also ich hatte dann hier einen Partner, meinen jetzigen Businesspartner kennengelernt. Der hatte auch damals bei Space 10 zu tun und dem hatte ich von der Küchenidee erzählt und der war Feuer und Flamme und größtenteils macht er auch viel in die Richtung, also innovative Konzepte, vor allen Dingen Gründungen, Startups und so weiter, sind seine Expertise, war natürlich sehr hilfreich. Dann haben wir das zusammen angefangen, jetzt haben wir ja gerade mal um eine Person erweitert, aber trotzdem unser Team, wir arbeiten extrem eng zusammen. Das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun und ich denke, gerade solche Projekte wie Küchen oder Großprojekte kann man sowieso ganz schlecht alleine stemmen. Das ist halt eben sehr komplex. Und zu Kollektiven muss ich auch dazu sagen, ich glaube schon immer daran, dass man irgendwie gemeinsam sowieso viel mehr erreichen kann als alleine. Am besten noch, wenn man jemanden hat, der nicht das Gleiche kann wie man selbst. Das am allerspannendsten, verschiedene Aspekte immer in ein Team reinzubekommen. Und ich mache natürlich gerade auch noch, nicht natürlich, sondern ich habe noch ein weiteres kulinarisches Kollektiv, ist Offplate. Mit denen machen wir temporäre Veranstaltungen, wo es um die Zukunft von Essen geht, also vor allen Dingen im Nachhaltigkeitsaspekt. Wir versuchen immer eine sehr entspannte Atmosphäre zu schaffen und mit relativ einfachen Methoden. Das heißt einfach, wir zeigen quasi auf dem Teller, was möglich ist, also wie die Zukunft aussehen könnte im Sinne von Nachhaltigkeit. Aber dabei sollte man sich jetzt keine keine verrückte Küche vorstellen, sondern relativ bodenständig, also so, dass es auch erreichbar ist. Erreichbarkeit ist ein wichtiges Thema bei dem Kollektiv. Und da arbeite ich mit Leuten zusammen, die gar nichts mit Design zu tun haben. Also ich bin die einzige Kreative, Ausgebildete. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die sind natürlich auch sehr kreativ. Aber das ist sehr spannend. Nimmt immer viel Zeit in Anspruch, ist aber auch ehrenamtlich. Aber da bekommen wir spannende Sachen bei raus. Ja.
Und zu dem Geschäft selbst, also wie produziert ihr denn und wie vertreibt ihr das, was ihr produziert habt? Oder ist es eine Auftragsbasis? Oder also mich interessiert im Grunde einfach das, also zumindest in groben Zügen das Geschäftsmodell noch zum Abschluss.
Also grundsätzlich eigentlich wie jede andere Küchenfirma, wir stellen in Deutschland, Österreich und Dänemark her, sind alle unsere Lieferanten. Und wir verkaufen größtenteils über die Website. Wir haben jetzt eigentlich ganz schön, wir haben jetzt mit Blanco eine Partnerschaft, das ist so, die stellen Spülen und Armaturen her und mit denen machen wir zum Beispiel so ein Pop-Up-Showroom. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie man mit uns dann physisch in Kontakt kommt. Aber viel läuft über, also jemand kann dann momentan noch mit ganz klassisch Planungsberatung Küchen bestellen, also Posse-Küchen.
Genau. Ja, gut, dann das ist ein Riesenbogen gewesen jetzt.
Ja.
Ich habe diese eine noch viel offenere Abschlussfrage natürlich jetzt auch für dich, also nämlich, was ist gut?
Was ist gut, genau. Also ich glaube, du hast es auf das Zitat von mir, Design als Werkzeug, um etwas Gutes zu tun, bezogen, was ja in dem Sinne, würde ich sagen, gut bedeutet etwas. Also ich glaube daran, dass Design mehr kann, als einfach nur schön auszusehen. Es kann helfen, es kann inspirieren, es kann hinterfragen und manchmal einfach indirekt Gutes dabei tun im Sinne von, vielleicht einfach nur Leute zu inspirieren.
Ja, vielen Dank. Also was mich jetzt wirklich mitnimmt, ist eben, dass du eigentlich dieses ganze Projekt oder eigentlich deine ganze Gestaltung darauf aufbaust, eben besseres, schöneres, zielführenderes Zusammenleben zu ermöglichen. Also die soziale Komponente sozusagen im Zentrum von allem steckt. Und die Technik und das Design sich da außenrum anordnen. Also wie um das Frame von Posse ordnet sich eigentlich auch das Design um diese Achse des sozialen Zusammenlebens an. Das gefällt mir sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank dafür, dass es geklappt hat. Und viele Grüße in den Norden nach Kopenhagen.
Ja. Auch von mir vielen Dank. Ich war gerne dabei. Es macht sehr viel Spaß, darüber zu sprechen. Ja, war schön dabei zu sein. Und viele Grüße in den Süden, kann man eigentlich sagen.
Okay, ist klar. Tschüss.
Ein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Tanita Klein. Abgesehen von ihrer bemerkenswerten Definition, wofür eine Küche alles gut sein kann, konnten wir erfahren, wie gravierend doch die kulturellen Unterschiede schon innerhalb Europas sind. Zum Beispiel in Hinsicht auf Bildung, Arbeitskultur und Gleichberechtigung und dass wir hier in Deutschland doch noch viel von unseren Nachbarn lernen können. Nächste Woche treffen wir eine echte Ikone des französischen Design. Madalie Crasset gehört seit den frühen 90er Jahren zu den prägenden Produktgestalterinnen Europas. Was das alles mit ihren Aufenthalten in Italien und Deutschland zu tun hat und wie man als Familie von Paris aus ein internationales Designbüro managt, darüber erfahrt ihr dann alles ab kommenden Sonntag. Wir wünschen euch alles Gute. Zieht euch warm an. Es kommen nicht nur kalte Tage, sondern in vieler Hinsicht, wie wir gehört haben, immer mehr und neue Herausforderungen auf uns zu, ganz abgesehen von denen, die es schon lange gibt, die wir aber noch lange nicht bestanden haben. In diesem Sinne, eure DDcast-Redaktion.